Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Adam Online Audio im Jahr 2011. Heute wollen wir mal einen Blick auf das Thema Macht werfen. Das ist etwas, das nicht nur die Berlusconis und Obamas und Merkels dieser Welt angeht, sondern das auch sehr wohl was mit uns frommen Menschen zu tun hat. Ich selbst habe in Gemeinden viele, viele Machtkämpfe in unterschiedlicher Form erlebt. Von einem, der mich meinen Job als Gemeindeleiter gekostet hat, erzähle ich in dieser Ausgabe ein wenig. Außerdem hören Sie ein Interview mit Volker Kessler, der Autor des Buches »Die Machtfalle« ist. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Volker Kessler ist Leiter der Akademie für christliche Führungskräfte, Dekan der Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa und bekannt durch zahlreiche christliche Bücher, die er veröffentlicht hat. Im Brunnen Verlag erschien 2004 gemeinsam mit seiner Frau Martina »Die Machtfalle«. Herr Kessler, als Christen lieben wir doch alle Jesus. Da spielt doch das Thema Macht überhaupt keine Rolle, oder? Wieso haben Sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt?
Ja, als Christen gehen wir von der Schöpfungsgeschichte aus. Das heißt, dass Gott uns in seinem Bilde nach seiner Ähnlichkeit geschaffen hat. Und im gleichen Vers, 1. Mose 1, Vers 26, heißt es dann weiter, sie sollen herrschen über die Tiere der Erde und so weiter, werden verschiedene Tiere aufgeführt. Das heißt, dass der Mensch Macht hat, liegt daran, dass Gott ihn so geschaffen hat. Gott hat uns als seinen Stellvertreter geschaffen, und als Stellvertreter haben wir Macht, ob wir das wollen oder nicht. Insofern ist Macht etwas Christliches und von der Schöpfung verankert.
Herr Kessler, Sie haben ja gemeinsam mit Ihrer Frau ein Buch über das Thema Macht verfasst, die Machtfalle. Wenn ich bei Amazon zum Beispiel nachsehe, dann lässt sich erkennen, dass sich dieses Buch auch nach mehreren Jahren noch gut verkauft. Das ist also ein Thema, das Menschen interessiert. Und soweit ich das nachverfolgen kann, haben Sie da auch eine persönliche Geschichte damit. Was hat Sie bewogen, sich mit dem Thema Macht auseinanderzusetzen?
Es gab einmal eine persönliche Begegnung oder Phänomene, die wir in Gemeinden erlebten, die wir nicht einordnen konnten. Von daher haben wir uns mit dem Thema Macht beschäftigt. Es gab auch noch einen anderen Beweggrund. Wir haben angefangen zu unterrichten bei der Akademie für christliche Führungskräfte und da gab es noch Buchreferate und da haben ganz viele wollten das Buchreferat, ein anderes Buch über Machtmissbrauch lesen, vorstellen aus persönlicher Betroffenheit. Und da haben wir gemerkt, dass es doch ein Thema ist, was viele beschäftigt. So kam es dann zuerst zu einem Artikel, zu Referaten und schließlich zum Buch.
Und gibt es da eine typisch christliche Form des Machtgebrauchs und auch des Machtmissbrauchs?
Man geht davon aus, dass religiöse Gemeinschaften eine soziale Organisation ist, wo man Machtmissbrauch leicht leben kann. Gleiches gilt zum Beispiel für Justizwesen, wo also Machtmenschen ihre Neigung leicht ausleben können. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle, die in diesen Bereichen arbeiten, Machtmenschen sind, aber es bietet eben ein Umfeld, wo man das sehr gut leben kann. Und dazu gehören eben auch christliche Gemeinschaften. Ein Punkt ist sicherlich, dass wir in christlichen Gemeinschaften vielleicht gar nicht damit rechnen. Man rechnet damit, wenn man in der Firma arbeitet, da weiß man, alle Leute sind auf Karriere aus und dann ist mein Teamkollege gleichzeitig mein Konkurrent und wird mir vielleicht an manchen Stellen übel mitspielen oder Dinge falsch darstellen oder Dinge über mich schlecht darstellen. Aber mit all dem rechnet man in der Gemeinde nicht, weil man sagt, wir sind Brüder und Schwestern.
Man kann also nicht sagen, es gibt auf der einen Seite die böse Welt des Unternehmens, der Wirtschaft, in der Machtmissbrauch praktisch zum Verfahren gehört und auf der anderen Seite die unschuldige und heile Welt der Gemeinde.
Nee, nach meiner Beobachtung würde ich sogar sagen, ist das in der Gemeinde oft sogar noch stärker, weil es subtiler ist. Also dass ich in der Businessbereich dann mit harten Bandagen arbeite, das weiß man, aber dann geht man gewissermaßen auch geschützt hinein. Ja, dann geht man vielleicht schon wie ein Footballspieler überhaupt auf das Spiel und hat Ärmelschoner und Knieschoner an. Und in der Gemeinde habe ich das eben nicht, weil da möchte ich ja mit Geschwistern zusammen sein.
Jetzt haben Sie den Machtmenschen erwähnt. Woran erkenne ich einen Machtmenschen und wie gehe ich mit ihm um?
Ja, bei Machtmenschen haben wir so definiert wie jemanden, der machtsüchtig ist, also ähnlich wie ein Alkoholsüchtiger. Süchtig nach Alkohol ist es, der eben süchtig nach Macht. Also nicht nur jemand, der jetzt gelegentlich seine Kompetenzen überschreitet, das passiert immer mal wieder, sondern jemand, der süchtig nach Macht ist. Bei Machtmenschen muss man jetzt auch noch unterscheiden, ist das bei ihm Ziel oder ist es Methode? Es könnte zum Beispiel sein, dass sein Ziel ist, ich will eine perfekte Gemeinde haben. Und er davon ausgeht, perfekt ist es nur, wenn ich möglichst viel kontrolliere, dass es auch gut genug ist. So, dann ist die Kontrolle Macht eine Methode, um das Ziel, perfekte Gemeinde zu erreichen. Bei solchen Leuten ist es leichter, eine Veränderung herbeizuführen, als bei Leuten, die für Macht das Ziel ist.
Also die werden nicht eher Ruhe geben, als sie ihren Einfluss vergrößern.
Ja.
Jetzt sind unsere Zuhörer bei Adam Online Audio Männer. Da würde mich natürlich interessieren, gibt es einen Unterschied in der Machtausübung zwischen Männern und Frauen?
Wenn wir vom typischen männlichen Kommunikationsverhalten ausgehen, ja, ein Mann ist eher jemand, der, sagen wir mal, in einer großen Versammlung das Wort ergreift und das Wort führt. Eine Frau ist eine Person, die häufig in persönlichen Gesprächen viel mit anderen redet und entsprechend wird die Macht eben auch anders ausgeübt. Also der Mann tritt dann eher öffentlich auf, in der Gemeindeversammlung, vielleicht auch aggressiv auf. Die Frau redet ganz viel mit Leuten, telefoniert viel und lebt dann mehr die Schiene der Beziehungsmacht.
Noch eine abschließende Frage. Wir folgen Jesus nach. Inwieweit ist Jesus uns ein Vorbild, was den Umgang mit Macht angeht?
Erstens hat Jesus nicht Macht grundsätzlich in Abrede gestellt. Er hat ja nicht gesagt, man soll keine Macht haben, sondern er hat gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Diener sein. Also wer führen will und eine Führungsbegabung hat, der soll diese Führungsbegabung aber als Dienst ausüben. Zweitens, Jesus selbst, so heißt es ausdrücklich im Neuen Testament, hatte Macht und Vollmacht. Das lesen wir in den Evangelien. Und später, einige Kapitel lesen, später weiterlesen wir dann, dass Jesus genau beides an seine Jünger weitergibt. Da heißt es dann, er gab ihnen Macht und Vollmacht. Also die Macht zu gebrauchen, ist auch im Sinne Jesu, wenn man sie in guter Art und Weise gebraucht. Macht nicht zu gebrauchen, wenn man Macht hat, ist genauso schlimm wie Machtmissbrauch. Wenn eine Führungskraft ihre Macht nicht gebraucht, entsteht ein Machtvakuum. Und dieses Machtvakuum wird dann von Machtmenschen leicht ausgenutzt. Die Alternative zum Machtmissbrauch ist nicht gar kein Machtgebrauch, sondern ein guter Machtgebrauch.
Also genau, um jetzt solchen Machtmenschen eben nicht das Feld zu überlassen.
Genau. Grundsätzlich kann man sagen, so als Faustregel, ein Machteinsatz ist dann legitim, wenn er entweder Gutes bewirkt oder Böses verhindert.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Kessler, vielen Dank für das Gespräch. Der folgende Artikel stammt aus meiner Feder und erschien erstmals in Ausgabe 25 von Adam Online Audio. Mein Name ist Peter Müller. Ich habe Missiologie und Theologie studiert, eine Gemeinde geleitet und arbeite heute als Texter, Übersetzer, Podcaster und Webdesigner. Was Macht mit uns macht? Peter, ich möchte nicht an deinem Stuhl sägen. Das sagte mir einer meiner Mitarbeiter aus dem Leitungsteam. Ein paar Monate später war ich meinen Job als Gemeindeleiter los. Abgesägt von, Sie ahnen es schon. Um diesen bemerkenswerten Moment herum lagen grausame Monate, in denen scheinbare Sachprobleme zu unüberwindbaren Bergen wuchsen und jedes sogenannte klärende Gespräch die Situation noch schlimmer machte. Ich glaubte damals wirklich, es ginge darum, Probleme zu lösen. Doch in Wirklichkeit ging es, aus meiner Sicht, schlicht und einfach um Macht. Ich litt damals an dem, was der amerikanische Psychologe Larry Crabb als Berufskrankheit Nummer 1 bei Pastoren und christlichen Leitern bezeichnet hat: die Überzeugung, immer nett sein zu müssen, verbunden mit einer tiefen Scheu vor Konflikten. Mit Macht hatte ich mich höchstens als theologischem Konzept auseinandergesetzt, denn das war weltlich, unheilig und irgendwie nicht für einen Christen angemessen. Schließlich wollte ich keiner dieser machthungrigen, missbrauchenden Leiter sein, die ich selbst schon erlebt hatte. Es dauerte einige Jahre, ehe ich begriff, dass man dem Thema nicht durch Ignorieren ausweichen kann. Was ist Macht? Ganz einfach gesagt ist Macht die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Wer den passenden Schlüssel hat, besitzt die Macht, eine Tür zu öffnen. Wer den passenden Titel hat, besitzt die Macht, ein Leben zu beenden. Der Soziologe Max Weber hat Macht definiert als jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Das ist erst einmal völlig neutral. Bill Gates etwa war als CEO seiner Firma Microsoft ein genialer Vermarkter und nutzte seine Marktmacht aus, um so viele seiner Produkte wie möglich zu verkaufen, was dazu führte, dass die Firma mehr als einmal ins Visier staatlicher Stellen geriet. Heute setzt er seine Popularität und sein Milliardenvermögen, seine Macht, ein, um beispielsweise AIDS zu bekämpfen. Er hat also in seinem Leben Dinge bewirkt, in ganz unterschiedlichen Richtungen. Diese Wirkkraft der Macht an sich ist gut. Macht euch die Erde untertan, heißt es in 1. Mose Vers 1. Das ist der Auftrag, der Gott dem Menschen gibt, als er ihn erschafft. Und geht hin in alle Welt und macht, sind die letzten Worte und der Auftrag, den Jesus an seine Jünger richtet. Gott möchte also nicht, dass wir auf unseren Händen sitzen. Wir dürfen und sollen mit unserer Kreativität und Liebe die von Gott geschaffene Welt mitgestalten. Er lädt uns ein, in seinem Bilde, also so wie er, auch schöpferisch zu sein. Nun ist es naheliegend, Macht zum reinen Eigennutz zu gebrauchen, zu missbrauchen. Das passiert jeden Tag. Vom rücksichtslosen Kollegen, der sich vordrängelt, bis zum afrikanischen Diktator, der in eine diamantenbesetzte Schüssel kackt, während sein Volk verhungert. Adolf Hitler etwa betrachtete das Recht des Stärkeren als das Naturgesetz schlechthin und handelte ganz konsequent nach dem Prinzip, wonach der Stärkere den Schwächeren verdrängt. Mit bekannten Folgen. Als Deutschland schließlich dabei war, den Krieg zu verlieren, hatte es seiner Meinung nach als das schwächere Volk nicht verdient, zu überleben. Er gab den Befehl, das Land komplett zu verwüsten, um den Siegern keine Beute zu hinterlassen. Glücklicherweise gab es da aber noch eine Menge zivilen Ungehorsam bis hinauf zu seinen engsten Gefolgsleuten. Er starb mit und an seiner Überzeugung. Wenn Sie so leben wollen, dann können Sie das tun. Sie werden bekommen, was Sie kriegen können und brauchen eigentlich den Rest dieses Beitrags nicht weiterhören. Aha, okay, Sie haben nicht abgeschaltet. Gut. Um Macht zu missbrauchen, müssen Sie allerdings nicht der weltgrößte Egoist sein. Es reicht schon, wenn Sie die Verantwortung für Ihr Handeln ablehnen und bestimmte Dinge nicht sehen oder nicht sehen wollen. Sie arbeiten zum Beispiel in einer Bank und Ihr Vorstand erwartet von Ihnen, dass Sie Ihre Zahlen mit diesen Investmentpapieren bringen, die den kleinen Schönheitsfehler haben, nicht ganz koscher zu sein. Ein Kunde kommt und vertraut auf Ihr Urteil bei einer Geldanlage. Wie entscheiden Sie sich? Wie die Pleite der Lehman Brothers gezeigt hat, haben viele Banker ihren Kunden wissentlich heiße Papiere verkauft. Dahinter stand der Druck von oben, die Sorge um die eigene Karriere und vielleicht auch die Gier nach einem höheren Bonus am Monatsende. Es ist auch hier so, dass die Dosis das Gift macht. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten sich zu nichts entscheiden. Ihr Alltag wäre chaotisch, weil Sie nicht wüssten, ob Sie zuerst Kaffee kochen oder die Blumen gießen sollten. Sie gehen zum Arzt und der verschreibt Ihnen ein Medikament, das Ihre grüblerischen Gedanken beseitigt. Sie nehmen die Pille und plötzlich können Sie einfach loslegen. Ihr Leben funktioniert wieder. Sie sind begeistert und denken sich, heute nehme ich 2 Pillen, denn die helfen so gut. Sie gewinnen Durchsetzungsvermögen, Ihr Chef befördert Sie, Ihr Gehalt steigt. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein und entschließen sich, 3 Pillen zu nehmen. Nun verlieren Sie alle Hemmungen und kommen erst wieder zu Bewusstsein, als die Polizei Sie in eine Zelle steckt, weil Sie einen Konkurrenten erwürgen wollten. Macht hat die Eigenheit, wie ein solches Medikament unser Urteilsvermögen und unsere Sicht der Wirklichkeit zu verändern. Das Perfide daran, man merkt es meistens selbst überhaupt nicht. So wollte der Reformator Calvin in seinem religiösen Eifer ein Leben nach dem Neuen Testament, so wie er es verstand, mit politischer Macht durchsetzen. Tanzen, Singen, Kirchenorgeln wurden genauso verboten wie Rouge für Frauen, Schmuck oder Kartenspielen. Am Ende kostete das sogar Menschenleben. So wurde etwa eine uneheliche Schwangere ertränkt oder ein Kind geköpft, weil es seine Eltern geschlagen hatte. Christus ruft uns zu einem Leben im Dienst Gottes und unserer Mitmenschen. Als Hörer eines christlichen Podcasts nehmen Sie das vermutlich sehr ernst. Sie wollen Ihre Macht eben nicht egoistisch gebrauchen, sondern für das Wohl anderer und im Sinne von Gottes Reich. Da sind Sie auf einem guten Weg. Und damit kommen wir zur Königsklasse des Umgangs mit der Macht. Umso tückischer ist der Missbrauch der Macht, der durch eine solche Motivation möglich ist. Die letzte Versuchung ist der größte Verrat, zu tun aus falschen Gründen die richtige Tat. So hat es der englische Dichter John Milton formuliert. Es ist extrem verführerisch und gefährlich, anderen das Heil überstülpen zu wollen, weil es ja nur zu ihrem Besten ist. Denn manchmal müssen sie das wirklich tun, weil es Sünde wäre, nicht zu handeln. Und manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Finden Sie, Calvin hatte recht? Oder sind Sie der Meinung, das waren wohl ein paar Pillen zu viel? Hier betreten wir den Boden der menschlichen Freiheit und Begrenztheit. Als Vater etwa ist es Ihre Aufgabe, Ihrem Sohn Richtung im Leben zu geben. Aber eben auch, ihn als Person in seiner Freiheit zu achten und seine Entwicklung zur Reife zu fördern. Was also tun, wenn er seine Hausaufgaben nicht machen will? Sie können ihn zwingen, weil er sonst in der Schulaufgabe nächste Woche eine schlechte Note schreibt und vielleicht noch zu jung ist, die Folgen seines Handelns zu übersehen. Oder ihn gewähren und selbst die Erfahrung des Versagens machen lassen, weil er alt genug ist und genau diese Erfahrung machen muss, um Verantwortung zu lernen. Hier ist Weisheit, Liebe und eine gehörige Portion Demut gefragt. Denn wir sehen nur bruchstückhaft, wie es Paulus so schön formuliert hat. Wachstum zu Weisheit, Größe und Liebe scheint das zu sein, was Gott mit uns im Sinn hat. Und dazu gehört die enorm schwere Lektion, die eigene Macht nicht einzusetzen. In den Jahren seit meinem Rauswurf als Gemeindeleiter musste ich durch den schmerzlichen Prozess gehen, die damaligen Geschehnisse aufzuarbeiten. Ein langer Lernprozess, der mich aber nüchterner, mutiger und freier gemacht hat. Wie in den 12-Schritte-Gruppen bete ich: Gott, gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und damit geht unsere machtvolle Ausgabe zu Ende. Ich hoffe, Sie sind etwas ins Nachdenken gekommen. Denken Sie mal dran, dass der Ort, an dem Sie sind, der Ort ist, an den Gott Sie hingestellt hat. Und dabei hat Gott Sie mit Macht ausgestattet, mit Talenten, damit Sie das tun können, was für Sie und an diesem Ort zu tun ist. Dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Ich möchte noch auf unseren Facebook-Auftritt hinweisen, ein toller Ort, um Kommentare abzugeben. Was denken Sie über diese Ausgabe? Welche Gedanken kommen Ihnen? In was für eine Situation stehen Sie? Teilen Sie es uns mit. Einfach bei Facebook Adam Online eingeben und schon finden Sie uns. Sie dürfen uns auch gern, wenn Sie das tun möchten, finanziell unterstützen, damit dieser Podcast weitergeht. Dazu gehen Sie am besten auf unsere Website adam-online.de und dort auf Spenden klicken. Wenn Sie die Macht über Ihr Bankkonto so ausüben, dann macht uns das leichter, diesen Podcast weiterzumachen. Vielen Dank. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich muss Ihnen noch sagen, im nächsten Monat gibt's wieder ein Interview zu einem ganz spannenden Thema, nämlich warum es Männer hassen, zur Kirche zu gehen. Aber das gibt's erst Anfang März. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss. Der Papst ist auf seiner Auslandsreise nach New York gekommen. Es gelingt ihm, sich auf dem Flughafen von seinen Begleitern abzusetzen, und er kommt zu einem Taxi. Er sagt zum Fahrer, einem Inder, dass er gern eine Stadtrundfahrt machen möchte.
Kein Problem, dafür bin ich ja da. Setzen Sie sich rein und dann geht's los.
Nein, nein, Sie haben mir nicht richtig zugehört. Ich möchte fahren.
Das ist völlig ausgeschlossen. Aber Sie kennen sich hier doch gar nicht aus und ich verliere meine Lizenz.
Aber der Papst lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Guter Mann, das müssen Sie doch verstehen. Ich werde seit Jahren mit dem Papamobil durch jede Stadt mit 15 Stundenkilometern gefahren. Ich will einfach mal wieder selbst fahren.
Irgendwie bekommt der Taxifahrer Mitleid. Aber er besteht darauf, mitzufahren, und setzt sich auf den Beifahrersitz. Es geht los. Kreuz und quer durch die Stadt. Plötzlich biegt er auf den Highway und gibt Gas. Mit 120 Stundenkilometer an einer Streife vorbei. Der Motorradcop setzt seinen Helm auf und rast mit Blaulicht und Sirene hinterher. Der Papst sieht das, setzt den rechten Blinker und bleibt stehen. Der Cop stellt sein Motorrad ab, hängt seinen Helm an den Lenker und geht zum Taxi. Er beugt sich runter, sieht zum Fenster rein, stellt sich auf, kratzt sich am Kopf, schaut nochmals rein und schüttelt den Kopf. Er geht zurück zum Motorrad, nimmt sein Funkgerät und spricht mit der Zentrale.
Ich habe da ein Geschwindigkeitsproblem.
Da gibt es keine Probleme. Klare Gesetze, keine Kompromisse. Kontrollieren, alles klar?
So einfach ist das nicht. Das ist eine höher gestellte Persönlichkeit.
Ist es der Verteidigungsminister?
Nein, höher.
Dann ist es der Präsident?
Nein, höher.
Etwas Höheres als dem Präsidenten gibt es hier nicht. Wer ist es denn?
Ich weiß es nicht. Aber er hat den Papst als Chauffeur.
Ah!